Jesus als König, Priester und Prophet. Aber erstmal das Thema zwischen Sodom und Salem. Was soll das? Was hat das damit zu tun? Wir lesen zuerst einen Bibeltext, der auch abgedruckt ist in euren Notizheften. Auch sehr schön gemacht, dieses Notizheft. So kann man doch auch einen Segen ein bisschen mit nach Hause nehmen. Lasst uns lesen Kolosser 2, ab Vers 6, hier vorne an der Leinwand leicht gekürzt. Kolosser 2, ab Vers 6. Wie ihr Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und befestigt im Glauben, überströmend mit Danksagung. Und jetzt eine Warnung. Seht zu, dass niemand euch als Beute wegführe nach den Elementen der Welt und nicht nach Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid erfüllt in ihm. Er ist das Haupt jeder Gewalt. Dieser kurze Text aus dem Kolosserbrief, den kann man wunderschön illustrieren mit einer Begebenheit aus dem Alten Testament. Nämlich damals mit der Geschichte, die sich abgespielt hat zwischen Abraham und Lot. Und darum soll es heute Morgen im ersten Vortrag gehen. Da war nämlich einer, der Abraham, der hat genau dieses Paradox hier verwirklicht. Er war einerseits total befestigt, gewurzelt, ein Mann mit Halt. Und trotzdem war er, wie es hier heißt, am Wandeln, sich am Bewegen. Eigentlich ein Paradox. Wir sollen in ihm wandeln, uns fortbewegen und trotzdem gewurzelt sein. Der Abraham konnte das. Er war ein Leben lang ein Wanderer, ein Hebräer, ein Nomade, aber er lebte eng verwurzelt in der Gemeinschaft mit Gott. Und das genaue Gegenstück ist der Neffe Lot. Der Lot, der hat sich richtig niedergelassen, der wurde sesshaft, der hatte sogar wahrscheinlich ein Haus, war fest etabliert. Und genau dieser Lot, der wird weggerissen, weggeführt wie ein Beutestück. Er kommt in einem Kriegszug mit in die Beute und wird verschleppt. Wir werden gleich dazu noch mehr hören. Also wir machen jetzt einen Zeitachsensprung heute vom Jahr 2011, um genau dieselbe Zeit zurück. Nämlich wir befinden uns im 2011 vor Christus. Also über 4000 Jahre ist das her, was wir jetzt hören wollen. Und stellt euch vor, der Abraham, er war ja ein eher gemächlicher Mensch. Er liebte es, da unter seinen Bäumen im Hain Mamre zu sitzen, vielleicht seinen Blick schweifen zu lassen über das Land, was ihm zugesagt war. Er war ein Mann, der eigentlich zurückgezogen lebte, nicht so mitten in der Gesellschaft. Er lebte die Ruhe. Aber jetzt kommt Abraham plötzlich in so einen Stresstest. Denn, was sieht er da? Am Horizont kommt so eine Staubwolke auf ihn zu. Er denkt, was ist das denn für einer? Und da kommt so ein schweißnasser Bote angehechelt. Abraham, hast du gehört, was passiert ist da unten in der Jordanebene? Ein Riesenkrieg. Da kamen vier große Könige und die haben alles platt gemacht. Und nicht nur Sodom, auch Gomorra und die umliegenden Städte, alle sind ausgeplündert und die haben alles, was Beine hatte, mitgenommen. Übrigens auch deinen Neffen Lot, den haben die verschleppt. Ich weiß nicht genau wohin, aber es ist noch nicht lange her. Und der Abraham kraut sich seinen Bart und sagte, das habe ich mir gleich gedacht. Das habe ich mir gedacht, dass das mit dem Lot so enden muss. Tja, das hat er verdient. Schön blöd. Mitgefangen, mitgehangen. War das Abrahams Reaktion? Überhaupt nicht. Der Abraham, obwohl er ein Viehhirte ist, er trommelt alle seine Hausgeborenen zusammen, 318 Mann, und sagt, damit finden wir uns nicht ab. Das Ding ist vielleicht noch zu drehen. Los, den stürmen wir nach. Vielleicht schaffen wir das. Abraham macht das, was uns der erste Johannesbrief sagt. Da heißt es, 1. Johannes 3, Vers 16. Unser Herr hat aus Liebe für uns sein Leben dargelegt und deshalb sind auch wir schuldig, für die Brüder das Leben darzulegen. Wer aber der Welt Güter hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz, wie bleibt da die Liebe Gottes in ihm? Der Abraham weiß, ich muss jetzt alles dran setzen, meinen Bruder zu retten, meinen Neffen, den Lot und seine ganze Familie. Wie ist denn das bei euch, wenn ihr mitkriegt, da ist jemand so unter die Räder geraten, kommt kaum noch zur Gemeinde, lässt sich hängen, wurde irgendwie zur Beute. Tja, kann man nichts machen. Mal abwarten, bis er sich mal wieder meldet. Oder machen wir es wie Abraham? Wir setzen alles dran, den Bruder wiederzugewinnen. Und der Abraham, was er damals wagte, das war ja mindestens so riskant wie das, was der Gideon Jahrhunderte später machte. Wie konnte er sich das zutrauen gegen so eine Militärmacht? Eine Allianz von 4 großen babylonischen Königen mit ein paar bewaffneten Hirten. Aber irgendwie gelingt ihm das. Der Überraschungsmoment gelingt. Er kommt nachts dorthin, während wahrscheinlich diese Könige feiern. Und er schlägt die ganze Beute wieder raus. Was muss das für ein Zug gewesen sein? Der Abraham, der Hirte und dann diese ganzen befreiten Leute, das ganze Vieh und sie trotten wieder zurück dort in diese Gegend von Sodom. Und jetzt kommt diese Geschichte, um die es mir heute Morgen eigentlich geht. Jetzt kommt nämlich ein ganz entscheidendes Treffen. Ich habe dazu da mal ein Bild mitgebracht. Also so ungefähr war das damals. Es gab 4 elamitische Könige da oben aus der Ecke von Babylon. Die haben sich zusammengerottet und einen gewaltigen Kriegszug geplant. Der erste Krieg, der in der Bibel berichtet ist, in 1. Mose 14. Und wir lesen mal kurz diesen Text. Und als Abraham hörte, dass sein Bruder gefangen weggeführt war, ließ er seine bewährten Männer ausrücken, 318 Mann, jagte ihnen nach bis nach Dan. Und nachts teilte er sich und fiel über sie her und schlug sie und jagte ihnen nach bis Damaskus. Und er brachte die ganze Habe zurück. Und auch Lot, seinen Neffen und dessen Habe brachte er zurück und auch die Frauen und das Volk. Und als er zurückkehrte, da kommt eine entscheidende Begegnung. Da zog der König von Sodom aus, ihm entgegen, in das Tal Shaveh. Und ich zeige euch jetzt mal, wo das stattfand. Hier haben wir eine Karte von Israel. Da unten in Hebron, dort wohnte Abraham. Aber jetzt passiert Folgendes. Diese Könige aus dem Norden kamen hier nach unten, überfielen Sodom, Gomorra und die Städte im Umland, nahmen die ganze Beute mit und lagerten dort oben in der Nähe von Dan. Und jetzt erreicht Abraham diese Nachricht. Dein Bruder ist verschleppt. Und Abraham jagt ihm nach, nicht ganz so schnell, schlägt dort oben diese Allianz der Könige und kommt wieder zurück. Und als er in der Nähe von Salem ist, da passiert das, was wir gerade gelesen haben, da kam ihm dieser merkwürdige König von Sodom entgegen, dessen Stadt ausgeplündert war, der den Krieg verloren hat, der eine Menge Pech hatte, wie wir auch in diesem Kapitel lesen. Wie geht diese Geschichte weiter? Als er zurückkehrte, zog der König von Sodom aus, ihm entgegen in das Tal Shaveh. Und jetzt kommt es zu einem interessanten Dialog. Und der König von Sodom sagte zu Abraham, du gib mir die ganze Bewohner bitte wieder, also danke, dass du die rausgehauen hast. Die Habe kannst du behalten, die ganze Kriegsbeute schenke ich dir. Da sagte Abraham zum König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wenn ich vom Faden bis zum Schuhriemen, ja wenn ich irgendetwas nehme von dem, was dein ist, damit du nicht später sagst, ich habe Abraham reich gemacht, nichts für mich, nur was meine Knechte verzehrt haben und der Anteil der Männer, die mit mir gezogen sind. Habt ihr was gemerkt? Ich habe euch was unterschlagen. In diesem Dialog hier. Da passierte doch noch was. Also für solche Zwecke ist immer gut, wenn man zu einem Bibeltag eine Bibel mitnimmt. Manche haben eine dabei, sehr gut. Denn hier fehlt ein ganz wichtiger Schnipsel, nämlich der hier. Der König von Sodom kommt gerade Abraham entgegen und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Und genau um diese Begegnung geht es heute Vormittag. Es geht zwischen Sodom und Salem um eine Entscheidung, die hier gerade stattfindet. Abraham ist gerade nicht in seiner gewohnten Hirtengemächlichkeit. Er sitzt gerade nicht gemütlich unter seinem Zelt. Er ist nicht gerade gemütlich mit Sarah zu Abend, sondern er ist abgelenkt. Er kommt gerade zurück von einer heißen Schlacht, wo er alles riskiert hat. Und er ist müde und er ist womöglich verwundet oder platt, total erschöpft. Und ich bin überzeugt, er war nicht so gefasst und so konzentriert, wie als er in diesen Kriegszug aufgebrochen ist, sondern jetzt kommen die ganzen befreiten Beutestücke wieder mit ihm zurück und er kommt in dieses Tal und der König von Sodom kommt ihm entgegen. Und ich glaube, das können wir gut in unserem Leben nachvollziehen, dass wir oft auf einem völlig falschen Fuß erwischt werden, wo wir gerade abgelenkt sind. Stolperst du manchmal in Entscheidungen, die du später bereust? Kennst du das, dass du abgekämpft bist und platt und unwirsch irgendwas entscheidest oder antwortest? Die Geschichte damals hätte ganz anders ausgehen können, wäre nicht dieser König von Salem dem Abraham genau in diesem Moment entgegengekommen. An dieser Stelle begegnet uns diese geheimnisvolle Figur Melchisedek. Es ist wahrscheinlich gar kein Eigenname, sondern es ist ein Begriff, das lautet König der Gerechtigkeit. Melchisedek, ein König von Salem, kommt Abraham entgegen, bringt Brot und Wein heraus. Was ist das für eine Gestalt? Es ist irgendwie mysteriös, geheimnisvoll. Was soll das? Es ist das allererste Mal, dass wir in der Bibel von einem Priester lesen. Hier an dieser Stelle. Er war Priester Gottes des Höchsten. Priester von welcher Religion, wisst ihr das? Römisch-katholisch? Oder koptischer Priester? Oder heidnischer Priester? Was war er für ein Priester? Wisst ihr das? Ich habe mich eine Weile damit beschäftigt und festgestellt, dass zur Zeit Abrahams noch die Söhne von Noah lebten. Könnt ihr euch das vorstellen? Die Sintflut war noch gar nicht so lange her. Sem, Ham und Japhet überschnitten sich noch mit Abrahams Lebenszeit. Sem sogar 150 Jahre. Ich weiß nicht, ob die beiden sich je begegnet sind. Vielleicht unwahrscheinlich. Aber auf jeden Fall gab es noch Gotteskenntnis. Menschen, die das noch miterlebt haben, die Gott kannten. Und hier dieser Priester Gottes des Höchsten, Melchisedek, der hielt fest an dem Glauben an den einen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat und der auch Himmel und Erde richten wird. Priester Gottes des Höchsten. Und ich behaupte sogar, dieser Melchisedek, er ist ein Prototyp. Er ist ein Vorläufer aller Priester. Also nochmal kurz zusammengefasst. Abraham befindet sich in der Nähe von Salem und zwei Könige kommen auf ihn zu. Der König von Sodom und der König von Salem. Und beide haben sie ihm was zu bieten. Der König von Sodom, er bietet ihm die ganze Beute an. Hier, kannst du haben. Nimm das für dich. Der König von Salem, er kommt ihm entgegen mit Brot und Wein. Der Abraham hat hier eine ziemlich krasse Antwort. Er sagt, weder ein Faden noch ein Schurim will ich davon haben. Nichts für mich, gar nichts. Ich wähle das hier. Das nehme ich an. Das macht mich satt. Was hat das zu bedeuten? Musstet ihr auch in der Schule den Erlkönig von Goethe auswendig lernen? Wer reitet so spät noch durch Nacht und Wind? Genau. Ich behaupte, Melchisedek ist so ein Erlkönig. Aber ich meine nicht diesen Erlkönig, sondern den hier. Kennt ihr den auch? Sowas nennt man in der technischen Fachwelt auch einen Erlkönig, nämlich einen Prototypen einer neuen Baureihe. Und die Entwickler, die versuchen das lange zu vertuschen, damit nicht die Presse schon darauf aufmerksam wird. Wenn jetzt Audi oder BMW so ein neues Fahrzeug kreiert hat, wird da so ein bisschen getarnt und verkleidet und verklebt. Aber schon mal auf die Piste geschickt, zu Probefahrten. Ich stamme aus dem Hunsrück, also da oben in der Nähe von Mainz, ist meine Heimat gewesen. Und dort hat Opel Rüsselsheim eine große Versuchsstrecke direkt neben unserem Dorf. Und da kannst du so Prototypen sehen. Erlkönige. So ein Erlkönig, der deutet schon an, hier, das ist das neue Modell, das wird kommen. Aber es ist noch in der Erprobungsstufe, es ist noch nicht so ganz erkennbar, wie es mal wird. Aber es ist ein Vorläufer. Und ich glaube, genau das ist Melchisedek. Wir können an dem schon erkennen, was Gott sich vorstellt unter einem Priester. Und was bald in Perfektion kommen wird. Wenn wir jetzt nur diesen kurzen Abschnitt aus dem ersten Buch Mose hätten, wir hätten ein blindes Rätsel raten. Aber zum Glück gab es einen Paparazzi, der diesen Prototypen da, den Erlkönig, ertappt hat und ihn enttarnt. Nämlich den Schreiber des Hebräerbriefs. Der schreibt darüber, was damit von Gott gemeint war. Er enthüllt, was dieser Prototyp bedeutet. Es ist eigenartig. Von Melchisedek lesen wir nur an dieser kurzen Stelle hier in 1. Mose 14 diese zwei, drei Verse. Das ist alles. Dann taucht er nicht mehr auf in der Geschichte von Abraham. Wo finden wir als nächstes den Melchisedek in der Bibel? Wisst ihr das? Im zweiten Buch Mose? In den Psalmen, genau. Nämlich genau in der Mitte der Bibel, in Psalm 110. Da lesen wir nochmal von Melchisedek. Da schreibt David einen Psalm und sagt, mein Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Du bist Priester Gottes in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Da taucht nochmal ganz kurz Melchisedek auf und dann erst wieder ganz am Ende der Bibel in Hebräer 5 bis 7. Das ist rätselhaft. Aber irgendwie ist da so eine Spur gelegt. Da mal ganz am Anfang, dann in der Mitte der Bibel, David sagt, du bist ein Priester nach der Weise Melchisedeks und wieder am Ende der Bibel. Dieser Melchisedek muss einen ganz starken Eindruck auf Abraham gemacht haben, dass es in den Mosebüchern festgehalten ist. Und David hat einen weiteren Hinweis hinzugefügt und unser Herr Jesus sagt, David redete im Geist, also von Gott inspiriert, über diesen Melchisedek. Und dann, ganz am Schluss, lesen wir nochmal im Hebräerbrief ausführlich davon, am Ende der Bibel, dass dieser Melchisedek ein Vorläufer war. Eine Andeutung, ein Prototyp, ein Erlkönig. Und der Hebräerbrief sagt, das, was wir da im ersten Buch Mose lesen, das ist typisch für Jesus. Das ist typisch Jesus, was du da liest. Er ist ein Typos, ein Vorläufer. Schaut ihn euch genau an und lernt was über euren Herrn. Da steckt viel mehr drin, als wenn man nur so flüchtig drüber liest. Ich bin überzeugt, dass diese Begegnung für Abraham unsäglich wichtig war. Stellt euch mal vor, ihr seid ein einzelner Berufener mitten in einem kanaanitischen, heidnischen Land. Euer eigener Neffe, der euch vielleicht geistlich ein bisschen nahestehen könnte, der ist weg. Wen hatte denn Abraham als Gegenüber? Mit wem hatten Abraham Gottesdienst gefeiert? Mit wem hatten der sich geistlich ausgetauscht? Wo hatte der ein bisschen Input, der Abraham? Selbst seine Frau, Sarah, war wahrscheinlich häufig nur die Mitreisende eines Mitreißenden. Aber dann begegnet Abraham diesem Melchisedek. Und er kommt mit einem Wort Gottes zu ihm. Kommt ihm mit Brot und Wein entgegen. Nicht nur mit leeren Worten, sondern Abraham konnte schmecken und sehen, dass der Herr gütig ist. Als er diesem Melchisedek begegnet. Es ist merkwürdig, es ist rätselhaft. Es ist wie ein Gruß aus einer anderen Welt. Und zum ersten Mal fühlt sich vielleicht Abraham nicht mehr als Exot, sondern hat ein Gegenüber. Ein Himmelsgruß. Und ich bin überzeugt, Abraham merkte an diesem Tag damals die Wirklichkeit Gottes. Du, ich komme, um dich zu segnen in dem Namen des Höchsten. Abraham, du sollst doch dieser Segen sein. Du bist der Gesegnete. Ich will das nochmal erneuern. Verstehst du? Und wir merken auch, dass Abraham innerlich in eine andere Verfassung kommt nach dieser Begegnung. Dass er gewappnet ist für das, was jetzt kommt. Er wird widerstandsfähiger, er ist gestärkt, er ist ermutigt. Das Auffällige an diesem Melchisedek ist, wir lesen in Hebräer 7, Vers 1, er ist sowohl König der Gerechtigkeit, das bedeutet sein Name, Melchisedek, König der Gerechtigkeit, er ist König, und er ist zugleich Priester des Höchsten. Das ist ja das, was man heute um jeden Preis zu vermeiden sucht. Also Thron und Altar müssen strikt getrennt sein. Man darf ja nicht Religion und Staat vermischen, ne? Das muss ja strikt getrennt sein. Und das ist auch in unserer Zeit gut so, denke ich. Aber damals gab es einen Priester, König, Melchisedek. Er ist ein König der Gerechtigkeit. Über welche Stadt? Über Salem. Was heißt denn Salem übersetzt? Friede. Der Stadtname Jerusalem ist sehr wahrscheinlich abgeleitet von diesem Salem. Gründung des Friedens. Jerusalem. Dieser König der Gerechtigkeit, der König des Friedens. Was soll das bedeuten? Zwei Gestalten kommen genau zeitgleich auf Abraham zu, als er zurückkommt von dieser Schlacht. Der König von Sodom, ziemlich selbstbewusst, ein Fürst dieser Welt. Aber dann ein Stück davor kommt ihm gerade noch so der Melchisedek zuvor, ein Priester Gottes des Höchsten. Und ich glaube, Abraham kriegt von Melchisedek zwei wichtige Lektionen erteilt. Es wird ihm gesagt, Erste Mose 14, Vers 19, er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde besitzt. Gepriesen sei Gott, der Höchste. Und jetzt macht Melchisedek eine Aussage, dieser Höchste, der hat deine Feinde in deine Hand gegeben. Abraham, es war nicht dein militärisches Geschick, es war nicht deine dreiste, mutige, draufgängerische Art. Gottes Gnade hat dir diese Schlacht so segensreich ausgehen lassen. Abraham lernt, es war Gottes Güte, die mich jetzt begleitet und bewahrt hat. Und noch was, der Melchisedek kommt nicht mit leeren Händen, sondern er bietet dem Abraham Brot und Wein, war für Abraham was Besonderes, denn so Nicht-Sesshafte, die kommen ziemlich schlecht an Wein und Brot. Das ist was, da braucht man schon eine ganze Zeit für Brot und für Wein. Der Melchisedek bietet ihm das an, der Abraham isst und trinkt. Das Brot ernährt, der Wein erfreut und der Abraham wird gestärkt. Melchisedek sättigt Abraham mit Gutem. Und ich glaube, das Ganze geschieht, um ihn vor dieser anrückenden Versuchung zu bewahren. Vor dem Königsrot von Sodom, der jetzt gerade kommt. Bei meinem ersten Lesen habe ich gar nicht so darauf geachtet. Der König von Sodom. Von welcher Stadt war der das Oberhaupt? Sodom. Was fällt denn euch zu Sodom ein? Gomorra. Ja, das ist eine Nachbarstadt. Was noch? Gericht. Ja, etwas später, Kapitel 19. Was noch? Reichtum. Reichtum an Getreide. Ja, genau. Im Buch Hesekiel lesen wir Wohlfahrt, Sattheit, Hochmut. Was hattest du noch gesagt? Unmoral. Ja, die Sünde Sodoms. Interessant. Jesaja sagt in Kapitel 3, Vers 9, rückblickend über Sodom: Ihr Gesichtsausdruck zeugt gegen sie, von ihrer Sünde sprechen sie offen wie Sodom. Die sind fast noch stolz auf ihre Unmoral. Ihr Gesichtsausdruck zeugt gegen sie, von ihrer Sünde sprechen sie offen wie Sodom. Jesaja 3, Vers 9. Sie verhehlen sie nicht, wehe ihrer Seele, denn sie bereiten sich selbst Böses. Sodom, das ist der Inbegriff der Unmoral, der gottlosen Gesellschaft, der es gut geht, die alles hat, die reich ist. Aber die Bibel sagt, die Bewohner von Sodom, die waren böse, und zwar so abgrundböse, dass das zum Himmel gestunken hat. Sie waren große Sünder vor dem Herrn. Und ihre Sünde wog schwer. Und ihr Geschrei, das Geschrei der Opfer, stieg auf zu Gott. Das ist Sodom. Und der Repräsentant von Sodom, der kommt jetzt gerade Abraham entgegen. Was fällt denn euch zu Sodom aus dem Neuen Testament ein? Lesen wir da auch was? Ja, in den Tagen Sodoms. Wir lesen was im Judasbrief. Also ganz hinten, direkt vor der Offenbarung, Judas 7, da lesen wir, dass diese Stadt Sodom für uns als ein Beispiel, als ein Exempel vorliegt. Judas 7. Wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die sich gleicherweise um jene der Hurerei ergaben und anderem Fleisch nachgingen. Homosexualität. Und als ein Beispiel vorliegen, in dem sie des ewigen Feuers Strafe leiden. Vorsicht, wird hier gesagt. Denkt nach über Sodom. Das liegt uns vor als ein Beispiel, was geschehen wird, wenn wir das dulden, was damals abging. Aber der Lot, der hat sich darin pudelwohl gefühlt. Der hat in dieser Stadt gewohnt und gelebt. Er hatte seine Frau von da, seine Kinder sind da groß geworden. Und ich glaube, wir wohnen genau in dem gleichen Spannungsfeld. Wir wohnen auf der einen Seite unter dem Einfluss von Sodom, zwischen Sodom und Salem. Salem, wir wissen ganz wenig über diese Stadt. Nur was hier aus dem Text hervorgeht, wahrscheinlich war es ein kleiner Stadtstaat. Was auffällt ist, diese Stadt wurde nicht bei diesem Kriegszug verwüstet und verschleppt. Und in diesem Stadtstaat, dort gab es einen König, der für Gerechtigkeit und für Frieden sorgte. Ich glaube, das gehört zusammen. Nur wo Gerechtigkeit ist, ist auch Friede. Jesaja sagt in Kapitel 32, Vers 17, die Folge der Gerechtigkeit wird Friede sein. Und der Ertrag der Gerechtigkeit ist Ruhe. Komisch, dass diese Stadt nicht verwickelt wurde in diese Kriegsgeschehnisse. Paulus sagt in Römer 14, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Gerechtigkeit und Friede. Das zeichnet Gottes Reich aus. Darum geht es Gott. Jakobus sagt, die Frucht der Gerechtigkeit in Frieden wird denen gesät, die Frieden stiften. Jakobus 3, Vers 18. Gerechtigkeit und Frieden, die gehören zusammen. Sie haben sich geküsst, sagen die Psalmen. Ist euch aufgefallen, dieser König von Sodom, er kommt dem Adam ziemlich großschnäuzig entgegen und tönt, hör mal, die Beute schenke ich dir. Der Junge, der hat überhaupt nicht darüber zu verfügen. Er hat doch alles verloren. Er ist doch ein gebeutelter, besiegter König. Und irgendwie erinnert er mich stark an Gaddafi. Der tönt da immer noch in irgendwelche Pressemitteilungen oder steht noch mal kurz vor der Kamera und spielt sich groß auf. Aber er hat eigentlich alles verloren. Es ist ein unverschämtes Getue. Genau wie bei Gaddafi. Dem Bera, diesem König von Sodom, stand überhaupt nichts mehr zu. Der war beraubt. Er hat nichts zu bieten, er ist besiegt. Aber er spricht so, als hätte er alles zu verfügen und zu bieten. Und genau das ist unser Feind, unser Gegner, der Teufel. Er tönt, all das will ich dir geben, wenn du vor mir niederfällst. Genauso hat er unseren Herrn versucht. Er hat nichts zu melden. Er ist der Besiegte. Aber er tut so, als hätte er alle Verfügungsgewalt und Vollmacht. Wir lesen hier in diesem ersten Buch Mose, Kapitel 14, dass der König von Sodom und Gomorra sogar in Asphaltgruben gefallen sind, während der Flucht vor diesen Königen. Ich kann mir so lebhaft vorstellen, wie dieser König vielleicht noch total asphaltbeschmiert, Pech gehabt, da vor Abraham steht. Und dieser erdreistet sich und sagt, hör mal, die Beute, Abraham, die überlasse ich dir, die kannst du haben. Aber er verlangt was viel Wichtigeres. Er will die Seelen. Genau das ist heute noch das gleiche Spiel. Der Teufel gibt uns jedes Spielzeug, Materialismus, um unsere Seele gefangen zu nehmen. Hier, nimm das Material, aber gib mir die Seelen. Satan versucht uns mit vergänglichen Spielzeugen abzulenken, um uns von dem Wichtigen, von dem Ewigen abzulenken. Schuhriemen, Schnürsenkel. Der König von Sodom sagt hier so ungefähr, du Abraham, behalte die Steuern, aber gib mir bitte die Steuerzahler. Hier hast du ein paar Eier, aber gib mir die Hennen. Wie sollen wir das auf uns anwenden, hier diese ganze Geschichte? Ich bin überzeugt, dass unser König, unser Priester, unser Prophet Jesus uns noch genauso entgegenkommt wie damals der Melchisedek dem Abraham. Es ist übrigens eine Besonderheit. Wir lesen im Alten Testament immer wieder, dass man hingehen musste, um sich den Priestern zu zeigen. Man selber musste sich aufmachen und zum Priester hingehen. Und hoffentlich hatten sie dann Sprechstunden und Öffnungszeiten. Auch unser Herr, als er Menschen geheilt hat, sagte, geht hin, zeigt euch den Priestern. Die Priester, sie kamen nicht. Man musste zum Priester hingehen. Aber hier haben wir den Priester, wie Gott ihn sich vorstellt. Und dieser Priester ist unterwegs. Der ist entgegenkommend. Er kommt heraus, dem Abraham entgegen. Im Hebräerbrief wird das zweimal betont. Hebräer 7, Vers 1 und Vers 10. Unser Priester, er kommt uns entgegen, um uns vor der Versuchung zu bewahren, um uns fit zu machen für eine wichtige Entscheidung. Ich muss euch eine Geschichte erzählen, die hat sich vor 3 Wochen ereignet. Ich sollte in Siegen predigen, bei uns in der Nähe. Und ich hatte als Text Galater 6, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was irgendein Mensch sät, das wird er auch ernten. Ich habe darüber gepredigt, Geschwister, sät auf den Geist, nicht auf das Fleisch. Und nach der Predigt steige ich in mein Auto, fahre nach Hause. Und dann musste ich austreten an einem Rastplatz Und ich fahre von der Autobahn runter. Und während ich auf diesen Rastplatz komme, dachte ich, mach mal deinen Mülleimer noch leer. Stehe ich neben der Mülltonne und dann schoss es mir wie ein Blitz durch meinen Sinn. Andreas, du hast gerade gepredigt über Fleisch und Geist. Was würde denn jetzt passieren, wenn in dieser Mülltonne hier ein Pornoheft läge? Was würde passieren? Hier kennt dich keiner, hier sieht dich keiner. Was meint ihr, was passiert, als ich diesen Deckel aufmache? Ich mache diesen Mülleimerdeckel auf und will meinen Müll da reinkippen. Er liegt in dieser Mülltonne. Eine 27-bändige Wuppertaler Studienbibel. Ich hab geweint, als ich das sah. Ich habe gedacht, oh mein Priester, du kommst mir entgegen, weil du mich kennst. Wer schmeißt an einer Autobahnraststätte eine neuwertige Wuppertaler Studienbibel weg? Wer macht sowas? Warum öffne ich genau diese Mülltonne? Ich habe diese Bibelausgabe unserem Zivi mitgebracht. Ich hatte sie schon. Aber ich habe innerlich so gejubelt. Ich dachte, das darf nicht wahr sein. Herr Jesus, du machst satt. Du hast was zu bieten, was die Welt nicht bieten kann. Du bist so entgegenkommend. Wie der verlorene Sohn vom Vater schon erwischt wird, als er noch gar nicht daheim ist. Unser Priester ist unterwegs. Er ist entgegenkommend. Er kann mitfühlen. Er will dich satt machen, mit Gutem erfüllen. Dass keine Leere bleibt. Geschwister, ist für euch auch das Abendmahl ein Ansporn, heilig zu leben, von diesem Brot, von diesem Wein zu nehmen und zu wissen, Herr Jesus, du machst wirklich satt. Du erfüllst mein Herz. Nur bei dir werde ich satt. Alles andere sind Fäden und Schuhriemen. Wir kommen in die Endrunde. Ich möchte noch was dazu sagen, wie diese Geschichte weiterging. Der Melchisedek bietet Abraham Brot und Wein. Und er macht ihn satt und er wappnet ihn für eine Begegnung mit dem König von Sodom. Und wohl uns, wenn unsere Seelen satt sind bei dem Herrn Jesus, dann passt nichts anderes mehr rein. Dann brauchen wir nichts. Nichts von diesen Versuchungen, die unserer Seele schaden. Aber ich sehe da in diesem Publikum rund um Melchisedek und den König von Sodom den Lot stehen. Und er ist so ein bisschen beschämt. Oh, ist ja echt eine peinliche Nummer. Der Abraham, der alte Onkel, da auf dem Kamel, kommt mich da raushauen. Was habe ich dem nicht alles zu verdanken? Eigentlich meine ganze Herde, eigentlich alles. Aber dann zupft schon die Frau vom Lot an seinem Ärmel und sagt, Lot, also lass uns mal gucken, wie unsere Wohnung aussieht. Hoffentlich haben die ja nicht vandaliert bei dem Krieg. Hoffentlich stehen die Möbel noch. Können wir hier mal gucken. Und der Lot, meinst du nicht, wir sollten vielleicht doch besser bei Abraham bleiben jetzt? Was? Ey, denk doch mal an unsere neue Couchgarnitur da. Und dann, der Lot, ja, wir gehen mal gucken. Vielleicht ziehen wir auch dann wieder um. Und der Lot dackelt hinter seiner Frau her, runter wieder nach Sodom. Und wenig später wohnt er wieder genauso wie vorher, mitten in Sodom. Genauso, mitten in diesem Kriegsgebiet, in dem alten Krisengebiet. Wer blieb bei diesem Befreier? Der König von Sodom sagte, pass auf, du kriegst die Habe, ich nehme die Seelen. Abraham sagt, nein, nimm du die Habe. Das hieß doch so ungefähr, wer von den Seelen will eigentlich bei mir bleiben? Nicht eine Sterbensseele, niemand. Alle zogen sie wieder nach Sodom. Und ihr Befreier war vergessen. Sie kehren alle wieder an den altgewohnten Platz zurück. Ich finde sehr gut, dass in dem Notizheft hier bei euch vorne drin ein kleiner Hinweis steht, in so einem Kästchen. Geschwister, schreibt euch was auf, haltet was fest, sonst geht es wieder genauso weiter wie vorher. Oder wie heißt es da wörtlich? Vorne in der ersten Innenseite. Wir stehen in der Gefahr, vergebliche Hörer zu sein. Da rein, da raus, wie Lot. Wird sich was ändern bei dir? Gehst du an den alten, altgewohnten Platz zurück? Wir merken nach dieser Geschichte, dass der Abraham was gelernt hat. Er hat Gott als den Höchsten kennengelernt durch Melchisedek und ab jetzt betet er ihn auch so an. Er nennt ihn selber so, Gott der Höchste. Er hat was gelernt, er hat profitiert. Und ab dieser Begegnung wird Abraham auch priesterlicher. Wir merken, dass er für seinen Neffen Lot betet, für ihn einsteht. Abraham wird priesterlicher, weil er den Priester, den Erlkönig, kennengelernt hat. Wenn wir nah bei Jesus sind, wir werden wie er priesterlicher, wir werden königlicher und wir werden prophetischer. Das werden wir heute Nachmittag noch hören. Abraham hat dazugelernt, profitiert. Er ist gewachsen im Geist. Aber Lot, er zieht die ganz falschen Schlüsse. Er dackelt zurück, relativ ungeschoren nach Sodom. Und der äußere Druck ist weg. Es kommen jetzt keine Kriege mehr und keine Attacken und Terror. Aber es kommt eine gewaltige innere Fäulnis. Und das ist viel gefährlicher. Aus der ersten Gefahr konnte ihn der Abraham noch raushauen. Aber aus der anderen Gefahr, da reicht kein Abraham dieser Welt mehr. Als er in diesem moralisch zersetzten Sodom seine eigenen Kinder, seine Schwiegersöhne verliert, da muss Gott selbst kommen und ihn rauszerren. Der Abraham, der hat hier gelernt, sich zu verweigern. Ohne mich, ich will von dem Plundern nichts haben, gar nichts. Im Gegenteil, der Abraham beschenkt sogar noch diesen Melchisedek, weil er sich ihm verbunden weiß. Ihm gibt er einen Zehnten all seiner Habe. Wieso? Dieser Melchisedek hat ihn gewaltig beeindruckt. Aber der Lot, er wohnt ab da immer noch in Sodom. Genau am alten Platz. Wie ist das bei dir? Wir stehen jeden Tag in dieser Entscheidung zwischen Sodom und Salem. Herr, machst du mich satt? Ist mir das genug? Oder muss ich den anderen Mist auch alles noch mitnehmen und meine das zu brauchen? Orientiere dich Richtung Salem. So wie der Prophet Daniel, wir lesen in Daniel 6, Vers 11, dieser hohe Beamte, er hatte trotz seiner Amtsgeschäfte und all seiner Belastung, hat er ein offenes Fenster, in welche Richtung? Nach Salem. Da hat er dreimal am Tag sich wieder orientiert, wieder die Orientierung gefasst. Darum geht es. Um das Reich Gottes, um die Herrlichkeit Gottes, um die Ehre Gottes geht es. Und danach möchte ich orientiert leben. Eigentlich lautet ja das Thema heute Jesus Christus als König, Priester und Prophet. Ich habe doch jetzt ziemlich das Thema verfehlt, oder? Was hat Melchisedek mit dem Rest der Bibel zu tun? Was hat das mit Jesus als König, Priester und Prophet zu tun? Dazu werden wir gleich im zweiten Beitrag was hören. Aber ich will schon mal im Vorgriff Folgendes zeigen. Es gab im alten Israel diese drei hohen Ämter. Den König, den Priester und den Propheten. Und zu allen diesen Ämtern gab es diese merkwürdige Weiherhandlung, dass ein Salbhorn genommen wurde, gefüllt mit so einer edlen Lotion, mit irgendeinem duftenden Öl. Und dann hat ein Berufener dieses Horn über einem zu Salbenden ausgekippt. Ich weiß nicht, ob das einer von euch sich heute Morgen mal hier machen ließe. So eine volle Ladung hier auf dem Kopf. Das würde dann runter in die Halskrause laufen, alles wäre so ein bisschen fettig. Aber damals galt das als ganz hohe Wohltat. Es war angenehm. Aber was sollte das symbolisieren? Diese Geste, Öl über einen Kopf zu gießen. Und zwar tat man das, wenn ein Prophet berufen wurde. Das lesen wir zum Beispiel in 1. Könige 19, Vers 16. Als der Elisa als Nachfolger berufen wird. Auch Priester wurden zur Amtseinsetzung gesalbt mit Öl. Das lesen wir zum Beispiel im dritten Buch Mose, Kapitel 8. Und Könige wurden gesalbt. Mir ist bei der Vorbereitung eine kleine Panne unterlaufen. Ich habe mir gedacht, das Salbhorn hier, was symbolisiert so ein Horn? Wofür steht ein Horn? Wenn ein Bulle auf euch zukommt und senkt sein Haupt und kommt auf dich zu, ich sag dir, diese Spitze hier ist zu fürchten. Die geht so schnell nicht kaputt. Du kannst in die Wüste von Arizona gehen, das ganze Skelett ist schon hinüber, das Horn liegt immer noch da. Ein Horn ist Macht, ist Autorität, ist unzerstörbar. Und jetzt las ich im ersten Buch Samuel, dass Saul gesalbt wird und dann steht da, Samuel, geh hin, nimm deinen Ölkrug. Da steht ja Ölkrug. Ich dachte mir, das war ein Ölhorn. Samuel, geh hin, nimm deinen Ölkrug und salbe mir Saul zum König. Jetzt passt ja meine ganze Anwendung hier nicht. Ein Krug, der ist ja total zerbrechlich. Aber wenn ihr dann lest, 1. Samuel 10, Vers 1, kann das mal einer aufschlagen? 1. Samuel 10, Vers 1, was steht da? Samuel, nimm dein Ölhorn und salbe mir David zum König. Boah, Gottes Wort ist genial. Sauls Königtum wurde verworfen wie so ein tönernes Gefäß. Es war ruckzuck aufgelöst. Diese Dynastie hielt nur eine Person lang. Aber Davids Königtum, das war ein ewiges Königtum. Und in diesem Salbhorn war dieses Salböl und das symbolisiert den Geist Gottes, die Salbung von oben, Gottes Ausrüstung für das neue Amt. Und was das alles mit unserem Herrn Jesus zu tun hat, das hören wir in dem zweiten Teil. Er ist der Gesalbte Gottes, er ist zugleich König, Priester und Prophet und diese Fußspur werden wir im nächsten Vortrag verfolgen. Amen.